Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte Genesis 1 mit Ruben Sommer. Willkommen zurück zur nächsten Episode Blackbox-Urgeschichte Genesis 1. Wie in der letzten Episode bereits angekündigt, wollen wir uns die nächsten drei Episoden die Zeit nehmen, um über die Schöpfung des Menschen als Ebenbild Gottes in Ähnlichkeit zu ihm nachzudenken. Was sagen die Verse aus Genesis 1, 26 bis 28 über uns Menschen aus? Ja, aus diesen Versen ergeben sich einige spannende theologische und anthropologische Fragen, die für das Verständnis des Menschen als Geschöpf Gottes und seinen priesterlichen Dienst im kosmischen Tempel relevant werden. Damit sind sie auch bedeutsam für die biblische Theologie. Was in Genesis 1 über den Menschen ausgesagt und gelehrt wird, ist für die Theologie bis heute ein wichtiger Bezugspunkt für die Art und Weise, wie von ihm gesprochen und gedacht wird. Was er ist, bestimmt, warum es ihn gibt, wozu er da ist und welchen Sinn sein Leben trägt. Ich glaube, gerade deshalb lohnt es sich, sich an dieser Stelle wirklich Zeit zu nehmen und tiefer zu gehen. In dieser Episode werden wir uns in einem ersten Schritt mit der Frage beschäftigen, was es bedeutet, wenn der Mensch als Ebenbild Gottes in einer gewissen Ähnlichkeit zu ihm geschaffen wird. Dann in einer nächsten Folge, welche Funktionalität aus der Ebenbildlichkeit hervorgeht und letztlich dann in einer dritten Folge, was das alles für den Sinn des Lebens und den Auftrag des Menschen bedeutet, den Gott am sechsten Schöpfungstag als letztes und besonderes Lebewesen erschafft. In Genesis 1, 26 wird beschrieben, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wird in Ähnlichkeit zu ihm. Genau an dieser Stelle beginnt eine der spannendsten Fragen der biblischen Anthropologie, also der biblischen Menschenlehre. Was bedeutet es eigentlich, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist? Inwiefern ist er ihm ähnlich und worin zeigt sich denn diese Ähnlichkeit? Ja, wenn man die Auslegungsgeschichte zur Erschaffung des Menschen in Genesis 1 anschaut, dann merkt man schnell, dass diese Frage keineswegs einfach zu beantworten ist. Theologen und Bibelwissenschaftler haben über Jahrhunderte hinweg unterschiedliche Vorschläge gemacht, was genau mit der Erschaffung des Menschen als Bild Gottes gemeint sein könnte. Ich möchte euch an dieser Stelle nicht einfach sagen, was ich dazu denke, sondern euch mit hineinnehmen in die Auslegungsgeschichte und euch dabei einige der wichtigsten und populärsten Deutungen zu dieser Frage vorstellen. Eine erste, in der Kirchengeschichte sehr einflussreiche Auslegung stammt aus der frühchristlichen Theologie, wie wir sie beispielsweise beim Kirchenvater Irenäus finden. Dort hat man unterschieden zwischen Bild und Ähnlichkeit. Die Ebenbildlichkeit wurde als etwas von Gott Geschenktes verstanden, als Eigenschaften des Menschen, die schöpfungsbedingt zum Wesen des Menschen dazugehören, wie zum Beispiel die Vernunft, seine Persönlichkeit oder seine geistigen Fähigkeiten. Die Ähnlichkeit Gottes hingegen wurde als Ergebnis der übernatürlichen Gnade verstanden, also Erneuerung durch Vergebung, Heiligkeit und das Leben im Geist. So gesehen ist der Mensch Ebenbild Gottes von Natur aus, während seine Ähnlichkeit erst durch die Erlösung wiederhergestellt wird. Das Problem mit dieser Auslegung allerdings ist, schaut man sich die Wortbedeutung des hebräischen Tselem, das als Ebenbild übersetzt wird, und des hebräischen Demut, das mit Ähnlichkeit übersetzt wird, an dieser Stelle etwas genauer an, dann scheint diese Unterscheidung nicht wirklich im Text selbst zu liegen. Später in der Genesis, zum Beispiel in Genesis 5, werden Bild und Ähnlichkeit ziemlich frei und austauschbar verwendet. Deshalb gehen viele Ausleger heute davon aus, dass Ebenbild und Ähnlichkeit nicht etwas zu Unterscheidendes bezeichnen, sondern wahrscheinlich wird Ähnlichkeit einfach hinzugefügt, um die genaue Nuance von Bild in diesem Zusammenhang zu verdeutlichen. Eine zweite verbreitete Auslegung sieht das Ebenbild Gottes in den geistigen Fähigkeiten des Menschen. Der Mensch ist Gottes Ebenbild, weil er denken kann, weil er selbstbewusst ist, weil er moralisch handeln und Entscheidungen treffen kann. Eigenschaften wie Vernunft, Freiheit oder Selbstbewusstsein werden dann als Ausdruck dieser Ebenbildlichkeit verstanden. Diese Erklärung hat im ersten Moment einiges für sich. Schließlich unterscheidet sich der Mensch tatsächlich in vielerlei Hinsicht von den anderen Lebewesen. Gleichzeitig stellt sich aber die Frage, ob der Genesis-Text diese Fähigkeiten wirklich ausdrücklich meint. Denn das Alte Testament verbindet an keiner Stelle die Formulierung Ebenbild direkt mit diesen inneren Eigenschaften. Man kann sagen, die Bibel selbst macht zu wenig explizite Aussagen über die Gottesebenbildlichkeit, um diese Theorie sicher aus dem Text ableiten zu können. Deshalb sagt beispielsweise der amerikanische Theologe Gordon J. Wenham, es bestehe bei dieser Auslegungsvariante immer die Gefahr, dass Exegeten ihre eigenen Vorstellungen vom Wesen des Menschen in den Text hineinprojizieren würden. Ein dritter Vorschlag zur Ebenbildlichkeit bezieht sich auf physische Ähnlichkeiten zwischen Gott und Mensch. Manche Ausleger haben gemeint, dass das Ebenbild Gottes sich auf eine physische Ähnlichkeit beziehen könnte, also eine körperliche Ähnlichkeit. Das hebräische Wort Tselem für Bild oder Abbild, das mit Ebenbild übersetzt wird, wird nämlich häufig auch für konkrete Abbilder oder Statuen verwendet. So zum Beispiel in Daniel 3,1, als der babylonische König Nebukadnezar eine goldene Statue von sich aufstellen lässt, die im Text dann als Tselem bezeichnet wird. Außerdem heißt es in Genesis 5, dass Seth nach dem Bild seines Vaters Adam geboren wird, was offensichtlich eine Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn beschreibt. Aber auch hier gibt es wieder Schwierigkeiten. Die Bibel betont an vielen Stellen, dass Gott unsichtbar ist und nicht in menschlicher Gestalt dargestellt oder gedacht werden kann. So schreibt das zum Beispiel Benno Jakob in seinem Kommentar zur Genesis. Deshalb scheint es eher unwahrscheinlich, dass der Genesis-Text in Bezug auf die Gottebenbildlichkeit hier einfach eine äußerliche, körperliche Ähnlichkeit meint. Eine vierte Auslegungsmöglichkeit hat in den letzten Jahren besonders viel Zustimmung gefunden. Und wir kennen diese Linie bereits etwas aus anderen Episoden dieser Staffel. Sie versteht das Ebenbild Gottes funktional. Das heißt, es beschreibt nicht in erster Linie eine Eigenschaft oder sonstige Ähnlichkeit des Menschen zu Gott, sondern seine Aufgabe, die durch seine Ebenbildlichkeit begründet wird. In der Kultur des antiken Orients wurde ein König oft als Bild oder Repräsentant eines Gottes bezeichnet. Der König stand stellvertretend für die Gottheit und übte in ihrem Namen die Herrschaft aus. Wenn der Genesis-Text nun sagt, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist, dann könnte das bedeuten, der Mensch ist Gottes Stellvertreter auf der Erde. Diese Deutung passt erstaunlich gut zum Kontext des Textes. Denn direkt nach der Aussage über die Ebenbildlichkeit des Menschen heißt es ja, sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere der Erde. Die Ebenbildlichkeit des Menschen steht also unmittelbar im Zusammenhang mit seinem Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen und Verantwortung für sie zu tragen. Der Mensch wäre demnach eine Art königlicher Statthalter Gottes in der Welt. Und im Unterschied zu anderen Völkern des antiken Orients gilt diese Zusage in Genesis 1 nicht einfach für einen auserwählten König, sondern für alle Menschen, weshalb jedem Menschen dieselbe Würde zukommt. Schließlich möchte ich euch noch eine fünfte und letzte Deutungsmöglichkeit vorstellen, die besonders in der dialektischen Theologie des 20. Jahrhunderts verbreitet war. Sie versteht die Ebenbildlichkeit relational. Das heißt, der Mensch ist Gottes Ebenbild, weil er zu einer persönlichen Beziehung mit Gott fähig ist. Der Mensch kann Gott hören, kann auf ihn antworten, mit ihm leben und in Gemeinschaft mit ihm stehen. Der Theologe Karl Barth beispielsweise hat diese Sicht stark vertreten. Für ihn lag die Ebenbildlichkeit des Menschen nicht in einer bestimmten Fähigkeit, sondern in seiner besonderen Stellung als Gegenüber Gottes. Der Mensch ist durch seine besondere Erschaffung unmittelbar an Gott gebunden und das zeigt sich in der Ebenbildlichkeit. Die Ebenbildlichkeit des Menschen ist die wundersame Begnadung Gottes, der aus seiner souveränen Freiheit heraus aller Kreatur allein den Menschen zu seinem eigentlichen Gegenüber, zu seinem Entsprechnis hat haben wollen mit dem er reden und Gemeinschaft haben will und der es seinerseits wagen darf, mit ihm zu reden und ihm gegenüber vor seinem Angesicht zu leben, schreibt der deutsche Theologe Friedrich Horst in einem Aufsatz zur Ebenbildlichkeit. Gut, aber wer hat jetzt recht? Wenn man all diese Vorschläge zusammen betrachtet, glaube ich, merkt man, keine einzelne Erklärung kann das Geheimnis der Ebenbildlichkeit vollständig erschöpfen. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit in einer Kombination verschiedener Aspekte. Ich möchte es aber dennoch an dieser Stelle wagen, meine eigenen Überlegungen mit euch zu teilen und damit zu versuchen, auf die Frage nach der Ähnlichkeit des Menschen zu Gott, die sich in seiner Ebenbildlichkeit gründet, eine nicht abschließende, aber mögliche Antwort zu geben. Wenn wir an dieser Stelle nochmals am Bild des himmlischen Hofstaates anknüpfen, über das wir in der letzten Episode gesprochen haben, dann kann man sich gut bildlich vorstellen, wie Gott in seinem himmlischen Thronsaal zu seinem Thronrat, den Bene ha-Elohim, den Gottessöhnen, spricht: Wir wollen Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Obwohl die Gottessöhne nicht am Prozess der Erschaffung beteiligt sind, tut ihnen Gott doch seinen Willen kund und kündigt an, was er tun will. Nämlich ein Wesen erschaffen, den Menschen, das dem Bild Gottes und dem des Thronrates entspricht. Der Schweizer Theologe Walter Zimmerli schreibt dazu in seinem Kommentar zur Genesis: Es soll damit offenbar ein Unterschied gemacht werden zwischen Gottes Einzigkeit, die er in seiner Person besitzt, und seinem Gottwesen, das ihn mit seinen Dienern verbindet. In seiner Gott-Ebenbildlichkeit bekommt der Mensch nicht Teil an einer Gleichheit mit der Einzigkeit Gottes, sondern lediglich am Wesen, das dieser mit den Dienern seines himmlischen Hofstaates gemein hat. In diesem Zusammenhang zählt Psalm 8 zu den wichtigsten Referenzstellen, wenn es um die Deutung der Erschaffung des Menschen geht. Franz Delitzsch nennt ihn ein lyrisches Echo dessen, was der Schöpfungsbericht aus Genesis 1 über den Menschen aussagt. Nämlich, dass der Mensch Gottes Bild an sich trägt und als berufener Herr über die Lebewesen als Gottes Stellvertreter auf der Erde herrscht. Für uns hier spannend sind vor allem die Verse 5 und 7, und in denen heißt es: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn sorgst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Elohim. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Psalm 8 weist meiner Meinung nach in Bezug auf die Frage, inwiefern man die Ähnlichkeit des Menschen zu Gott verstehen muss, wenn man von der Ebenbildlichkeit Gottes spricht, in eine entscheidende Richtung. Der Mensch ist wenig niedriger gemacht als Elohim. Über den Gottesnamen Elohim haben wir in Episode 3 dieser Staffel bereits einmal gesprochen und dort gehört, dass dieser Gottesname eigentlich eine Pluralform ist, die sich vom hebräischen Wort El für Gott ableitet. Deshalb wird Elohim im Alten Testament manchmal auch verwendet, um andere Götterwesen zu bezeichnen, oder im Falle der Bene ha-Elohim, von denen wir in der letzten Episode gesprochen haben, eben auch, wenn von himmlischen Wesen oder Engeln die Rede ist. In der Auslegungsgeschichte wurde vielfach diskutiert, ob es hier in Psalm 8 heißt, der Mensch ist wenig niedriger gemacht als Gott, oder wenig niedriger gemacht als die Engel, denn Elohim kann ja schließlich beides heißen. In unseren deutschen Bibelübersetzungen heißt es normalerweise wenig niedriger als Gott. Aber bereits in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die bereits in vorchristlicher Zeit entstanden ist und die Alltagsbibel der Juden und Christen zur Zeit von Jesus war, übersetzt diese Stelle in Psalm 8 mit wenig niedriger als die Engel. Benjamin Kilcher weist darauf hin, dass uns dieses Verständnis auch im Hebräerbrief begegnet, wenn es dort heißt, dass Jesus in seiner Menschwerdung eine kleine Zeit niedriger gewesen sei als die Engel. Was bedeutet das nun für den Menschen in Bezug auf seine Ebenbildlichkeit und damit seiner Ähnlichkeit zu Gott? Die Ähnlichkeit des Menschen zu Gott liegt, wie bereits Walter Zimmerli gesagt hat, darin, dass der Mensch Anteil erhält an dem Wesen Gottes, das er auch mit seinen Engeln teilt. Aber was ist mit diesem Wesen gemeint? Ich glaube, der Mensch erhält in seinem Sein einen gewissen Anteil an etwas Himmlischem, ohne dass ich genau sagen könnte, was das genau ist. Man könnte sagen, der Mensch erhält Anteil an einer himmlischen Wesensart, so wie sie auch Gott und seine Elohim haben, ohne dass ich damit sage, dass der Mensch in irgendeiner Hinsicht göttlich wäre oder dass wir dann von einer Unvereinbarkeit von Körper und Geist sprechen müssten. Vielmehr kann man, glaube ich, sagen, als Ebenbild ist der Mensch nicht unmittelbar von der Erde, sondern vom Himmel abhängig. Nicht die sichtbare Wirklichkeit bestimmt sein Leben und das der Lebewesen, über das er herrschen soll, sondern die unsichtbare Wirklichkeit bestimmt es. Das Leben des Menschen folgt dem Himmlischen, nicht dem Irdischen, und das heißt letztendlich, als einziges der geschaffenen Dinge ist der Mensch das Geschöpf, welches die beiden Sphären, Himmel und Erde, miteinander verbindet. Und das macht ihn so besonders. Das bedeutet, der Mensch lebt gewissermaßen zwischen zwei Wirklichkeiten, der sichtbaren Welt der Schöpfung und der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes. Er steht damit in einer doppelten Verantwortung gegenüber Gott auf der einen Seite und der Schöpfung auf der anderen Seite. Wenn man das jetzt versucht, in das große Bild des kosmischen Tempels einzuordnen, dann kann man vielleicht sagen, der Mensch ist in gewissem Sinne der irdische Hohepriester auf der einen Seite, als Vermittler zwischen Gott und der Welt, und Prophet auf der anderen Seite, indem er als Mitglied des himmlischen Thronrates auf Erden Gottes Wort und damit seinen Willen auf der Erde verkündet. Ja, er diesem Wort Folge leistet und es durchsetzt. Und gerade darin gründet sich dann eben auch sein Herrschaftsanspruch, seine Aufgabe als Stellvertreter Gottes auf der Erde zu herrschen. Die Ähnlichkeit des Menschen zu Gott besteht also darin, dass er durch die Ebenbildlichkeit hineingenommen wird in die Gemeinschaft mit Gott, sodass er mit ihm in Beziehung treten und mit ihm kommunizieren kann. Dazu erhält er Anteil an etwas Himmlischem, das Gott bereits in ähnlicher Weise mit seinen Engeln teilt. Im Wesentlichen ist das die Befähigung zum priesterlichen Dienst, als Vermittler der irdischen Geschöpfe zwischen Erde und Himmel und die Bevollmächtigung zum prophetischen Dienst, den der Mensch durch sein Recht als irdischer Vertreter des himmlischen Thronrates erhält. Dort im himmlischen Thronsaal hört er Gottes Wort und kann es deshalb auf der Erde ausrichten und durchsetzen. Der Mensch wird zum irdischen Botschafter Gottes, seinem Stellvertreter, seinem Herrschaftsabbild. Der Mensch ist Gottes Ebenbild, weil er in besonderer Weise zu Gott gehört, weil er mit ihm in Beziehung stehen kann und weil er von Gott den Auftrag erhält, seine Schöpfung zu repräsentieren und über sie zu herrschen. Wir merken, die Erschaffung des Menschen als Ebenbild in Ähnlichkeit zu Gott ist untrennbar auch mit einem funktionalen Aspekt verbunden. Wir würden vielleicht vereinfacht sagen, das Leben des Menschen besitzt offensichtlich einen Sinn. Der Mensch ist Gottes Ebenbild, weil er in besonderer Weise zu Gott gehört, weil er mit ihm in Beziehung stehen kann und weil er von Gott den Auftrag erhält, seine Schöpfung zu repräsentieren und über sie zu herrschen. Die Ebenbildlichkeit des Menschen ist nicht sinnfrei, sondern sinnvoll. Und welchem Sinn diese Ebenbildlichkeit folgt, welche Funktion der Mensch in Gottes Schöpfung einnimmt, ja, darüber sprechen wir dann in der nächsten Episode.